bin ich ganz eingeschaltet und hörbar hier im Saal und auch live sonst wo vor den Bildschirmen. Und egal, wo wir sind, ob hier oder eben dann zu Hause oder sonst wo, wir leben ja in Krisenzeiten. Die Corona-Sache, Beschränkungen, auch wenn da immer die Diskussionen so hin und her sind. Die Pfadfinder haben jetzt eben gepostet, wir wissen gar nicht, was nun gilt und worauf wir uns einlassen können. Das macht was mit uns. Wir leben wirklich in dieser Krisenzeit, in einer belasteten Zeit. Und deswegen brauchen wir Entlastung. Immer wenn wir belastet sind, müssen wir entlastet werden, entlastet statt belastet. Und in der Passionszeit will ich das mal so als Klammer nehmen für alle Predigten, die jetzt in den nächsten Wochen eben von mir hier gehalten werden. Und zwar ist ja das Geniale, dass wir entlastet werden durch Jesu Last, die er für uns trägt oder trug da am Kreuz. Die Last von Jesus, weil er die nicht selber verschuldet hat, bietet uns eine Entlastung an, die wir in so einer belasteten Zeit eben auch dringend brauchen. Entlastet durch die Last von Jesus. Und damit das ein bisschen konkret wird, werde ich immer so ein bestimmtes Stichwort mal nehmen, wie wir entlastet werden. Und heute geht es eben um Trost. Trost ist wirklich etwas, was uns entlastet. Trost tut nämlich im Leid, in der Last gut, ohne die Last gleich wieder gut werden zu lassen. Ohne dass alles wieder super cool aussieht und wir super gut leben können. Diese tollen zerbrochenen Tasse, die erst noch eine schöne Tasse war und jetzt kann man da wenigstens am Rand noch sehen. Die Scherben sind da. Trost lässt die Scherben Scherben sein und ist praktisch das Gold, was nötig wäre, um dann diese Verletzungen zu reparieren, zu heilen. Trost lebt vom Beistand und Trost ist von dem Tröster der Verbündete. Darum soll es heute gehen. Und ich will einen Text aus dem Alten Testament nehmen, von Jesaja. Da hat Gott seinem Propheten schon ein paar hundert Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, Prophezeiungen gegeben auf diesen kommenden Messias. Und hat ihn seinen Knecht, seinen Sklaven genannt, diese Gottesknechtslieder. Es gibt einige in dem Buch Jesaja und aus Kapitel 42, die Prophetien, die sollen uns heute leiten in das, was Trost hilft bei Entlastung. Am Anfang von diesem Kapitel sagt Gott, seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt, ich finde Gefallen an ihm, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht rum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Diese Vorhersage ist ja auf Jesus Christus gemünzt. Er sagt über diesen, der da kommen soll, ich habe ihn erwählt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, was zu Zeiten des Alten Testamentes ja ganz besonders war. Und Gottes Volk, diejenigen, zumindest die Juden, die mit Gottes Verheißung rechneten und die ernst nahmen, die haben die ganzen Jahrhunderte lang da diese Hoffnung bewahrt im Herzen. Und sich darauf gefreut und gewartet, wie wird das sein? Was wird das für ein Mann sein? Wie werden wir ihn irgendwie erkennen, der so angekündigt wird? Und als der Zeitpunkt dann gekommen war und Gott in Jesus Christus erschienen ist, diskutierten alle, ist das womöglich dieser verheißene Messias? Ist das diese Person, die unter anderem von Jesaja da vorhergesagt wird? Und das war schließlich auch der Grund, weswegen der jüdische Hohe Rat Jesus verurteilte dann zum Tod, weil sie ihn fragten, bist du der Christus? Sag das doch mal ganz klar heraus. Und gleich zu Beginn, als Jesus auftrat, wurde Jesus bei seiner Taufe von Johannes dem Täufer im Jordan legitimiert von Gott, indem dieser Geist auf ihn kam in Form einer Taube und dann diese Stimme vom Himmel kam: Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist er wirklich. Autorisiert, legitimiert von dem Vater im Himmel. Und dann kann man aber sagen, wenn man jetzt so guckt, Mensch, was Jesaja da weiter über diesen Knecht, diesen besonderen Messias eben sagt: Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Also Gott hat keine Ahnung von PR-Kampagnen. Wie kann das sein? Da ist endlich einer, der diese Hauptperson, um die sich alles drehen wird. Und dann schreit er nicht rum, macht er kein Aufheben um sich. Will er irgendwie im Verborgenen bleiben? Ich denke, heute gibt es ja Berichte, ob das jetzt in Printmedien sind oder gerade eben in den sozialen Medien, die wahnsinnig oft gepostet oder weitergeteilt werden, die Aufhebens machen, die rund gehen. Was sind das für Berichte? Oft solche, die ziemlich einfach sind und vor allen Dingen, die die Opfermentalität bedienen. Wo der Autor oder die Autorin sich dann an so eine Gruppe Leute wendet und sagt: Mensch, euch geht's ja so schlecht. Und ich kann euch genau sagen, woran das liegt. Der und der und der ist dran schuld. Und dann werden verschiedene mit mehr oder weniger plausiblen Argumenten dann eben Lösungen angeboten. Aber ein Feindbild wird aufgebaut. Und deswegen ist es klar, da wollen die Leute gerne dazuhören und sagen, weil sie ja dann von sich ablenken können, der oder die ist dran schuld. Ich denke, Jesu Wunder, die er dann wirklich gemacht hat, sind für jede Schlagzeile gut. Aber Jesus verbietet sogar den Geheilten, den Befreiten, darüber zu reden, dass sie von ihm, diesem Jesus, dem Messias, Gott begegnet sind und seiner Kraft und Stärke. Warum wohl? Warum verbietet das Jesus? Und Jesus, das wird in Matthäus 12, Abvers 15 erklärt, argumentiert da genau mit dieser Jesaja-Stelle. Im Matthäus-Evangelium wird genau das dadurch erklärt, dass Jesus ja nicht will, Feindbilder zu produzieren. Der will ja, dass Menschen über sich selbst nachdenken. Und in dieser Selbsterkenntnis ihre Beziehung zu sich selbst, zu der anderen und auch zu Gott in Ordnung bringen. Und sowas eignet sich nicht für öffentliche Auftritte auf der Straße. Das ist etwas, was die Leute ganz persönlich brauchen. Und wenn wir heute auch noch auf diesen Jesus hören, diejenigen, die da zu Hause jetzt am Bildschirm sitzen oder die hier so sitzen, vielleicht sind welche, die sagen: Mensch, genau darum geht's. Wie ist meine Rolle in meiner Welt? Was ist mein Anteil? Wie es mir geht? Wie meistere ich das Leben mit den anderen und auch mit Gott, von dem ich komme? Also diese Einleitung zu diesem Jesaja 42, es geht hier darum, dass Gottes Erwählter angekündigt wird. Er ist legitimiert, autorisiert von Gott durch seine Zeichen und Wunder und das, was er gesagt hat, Jesus Christus. Und der hat hier, ist schon vorhergesagt worden, besondere Seiten, besondere Merkmale, die ihn als den Tröster auszeichnen. Deswegen geht es hier so weiter in dieser Vorhersage in Jesaja 42. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. Da ist was vom geknickten Rohr, dem glimmenden Docht. Ich habe so überlegt, heutzutage, wenn was nicht so gut funktioniert, dann ist es ja oft leichter und schneller und billiger, das wegzuwerfen, als das reparieren zu lassen. Wegwerfmentalität. Und manchmal oder manche kommen sich manchmal genauso vor, dass sie nicht mehr so richtig funktionieren und dann einfach weggeworfen werden sollen. Dass sie sich diesen Anforderungen gar nicht mehr gewachsen fühlen. Der Druck nimmt immer mehr zu. Überforderungen werden ja gerade in Krisenzeiten spürbar, weil jeder so dünnhäutig ist, jeder ist nervöser und gereizter. Einfach durch das Allgemeine, was da auf uns lastet. Und da sind vielleicht manche, die sagen, bin eher so geknicktes Rohr, glimmender Docht. Und vielleicht werde ich weggeworfen. Dann kommen Assoziationen vom gefährdeten Arbeitsplatz oder vielleicht auch von der bedrohten oder vielleicht angegriffenen Gesundheit. Dann kennen wir das ja schon, Homeoffice, Homeschooling lässt oft den Haussegen schief hängen, weil die Wohnung oder das Haus ja gar nicht dafür gebaut ist, mit so viel Rückzugzimmern und Internetanschlüssen und alles Möglichen, um das vernünftig hinzukriegen. Und dann, gerade weil die Last da größer ist, einfach, dass der Alltag nicht mehr so einfach funktioniert wie sonst, kann man sich nicht mehr so vielleicht so leicht in der Gemeinde engagieren, nicht mehr so gut und flott mitarbeiten oder nicht mehr so viel in der Bibel lesen. Und dann werde ich weggeworfen, finde ich kein Verständnis, werde aussortiert. Aber Jesus schreibt uns nicht ab. Dieser, der da angekündigt wird, schon jahrhundertelang vorher, ist derjenige, der ein geknicktes Rohr nicht wegwirft und den glimmenden Docht nicht einfach auspustet und sagt, ich kaufe mir eine neue Kerze. Jesus hält, er hebt, er unterstützt uns. Obwohl unter Druck sind wir nicht alleine. Wir haben den Beistand. Jesus hat die Corona-Krise noch nicht beendet. Also, ich weiß noch, vor einem Jahr, als es so losging, haben wir ja viel gebetet, Herr, mach das doch in Ordnung. Und ich war damals noch so naiv oder normal oder keine Ahnung, wie ich mich einschätzen soll. Ich dachte, vielleicht bis zum Sommer und dann wird alles wieder gut und überhaupt kein Problem. Jetzt ist es schon da über ein Jahr mit den ganzen Beschränkungen. Das kann durchaus passieren. Scherben bleiben da. Aber Jesus ist der Beistand. Er ist so nah bei uns, dass er uns als geknicktes Rohr aufrichten kann. Und das macht man nicht distanziert, sondern wenn man sich ganz nah an den anlehnen darf. So ist Jesus. Und Jesus selbst schafft es. Es wird ja hier gesagt, dieser, der da kommen soll, Jesus Christus wird es sein, er verglimmt nicht, er knickt nicht ein. Deswegen kann er hilfreich mit Schwachen umgehen und sie trösten und beistehen. Mir ist da eingefallen, diese dramatische Szene in dem Leben Jesu hier auf der Erde im Garten Gethsemane. Viele kennen die ja. In der Nacht, bevor Jesus Christus verraten wurde und ans Kreuz genagelt wurde, da ging es ihm noch mal richtig dreckig, will ich mal so sagen. Er hatte Angst, der hat gerungen, der hat gebetet wie wild und hat sich so gefreut, wenn Leute ihm beigestanden hätten, ein paar Jünger, aber die waren alle zu müde und sind eingeschlafen. Und in der Bibel steht dann im Hebräerbrief, rückblickend darauf, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde zum Retter für alle, die ihm gehorchen. Jesus hat es gelernt. Und zwar gerade durch Leiden, gerade durch Gethsemane, gerade da, wo er merkte, es gibt nicht ein Wunder, flubbeliwups, und schon sind 1000 Engel da, die ihn da bewahren vor der Verurteilung und so, sondern er geht den Weg bis zum Tod am Kreuz. Und so machte Gott ihn vollkommen. Weil Jesus nicht einknickte, werden so viele gerettet. Jesus ist stark genug. Und deswegen lese ich jetzt mal weiter in Jesaja 42, Jesus, wo er nicht nur der Beistand ist, sondern auch ein Verbündeter. Ja. In Vers 5 geht es weiter. So spricht Jahwe, Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, Leben und Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. So sagt Gott es zu diesem kommenden Diener, diesem besonderen Hauptperson, die entscheidende Rolle spielen wird in der Weltgeschichte. Und die dann sein Sohn Jesus Christus dann etliche 100 Jahre später gewesen ist. Da merken wir, Gott ist stark. Und wer beisteht und sich verbündet, muss stark sein. Damit wird getröstet werden. Ich habe mal so über Trost nachgedacht. Wenn wir getröstet werden und uns dann so manche Scherben angucken, die tatsächlich passiert sind, dann ist mir das Bild gekommen, Trost ist wie so ein rohes Ei, wie eine zu zerschmetternde Geburtstagstasse. Die Kraft von Trost liegt ja nicht in der Stabilität der Unverletzlichkeit. Die Kraft von Trost liegt in Liebe, in Zuwendung, in Hoffnung, in Mitleid. Sowas. Trost kommt ja ohne Zauberstab aus, wo bling die Tasse dann wieder so stabil und groß wird wie hier diese Riesentasse. Trost arbeitet ohne Zaubereien. Und deswegen, damit sie Hoffnung transportiert und dann wirklich Trost auch wirksam werden lässt, kommt es auf den Tröster an. Wer das sagt, nur hohle, leere Phrasen oder wirklich Worte, die helfen, die trösten. Da merken wir, unser Verbündeter ist kein anderer als der Schöpfer. Es wird ja hier gesagt, dass hier der sich zu Wort meldet, der alles erschaffen hat, das ganze Universum. Alles, was wir sehen, alles, was jetzt die Wissenschaftler mühsam erforschen, mit viel Aufwand, jetzt gerade den Mars so ein bisschen, den nächsten Stern von uns. Dabei ist das Universum so viel weiter. Und da steht ja hier, das finde ich toll, Gott macht es ja mit links. So wie wenn ich ein Tischtuch ausbreite. Blub, da ist es. Und so stark ist Gott. Der redet. Der autorisiert und setzt diesen Tröster, diesen Beistand, diesen Verbündeten ein. Und deswegen hat er keine hohlen Phrasen, sondern lebensspendende Worte, Worte des Trostes. Das heißt ja hier, dass Gott seinen Erwählten zum Licht für alle Völker macht. Jesus ist das Licht der Welt. Und der schenkt Wärme und Orientierung. So sehr, dass das Licht ja stärker ist als die Dunkelheit. Und deswegen können wir uns trösten lassen, dass wir von Gottes Liebe nicht getrennt werden. Freunde, die Corona-Beschränkungen trennen uns nicht von Gottes Liebe. Die Masken, die wir aufsetzen müssen, trennen uns nicht von Gottes Liebe. Den Abstand, den wir einhalten müssen, trennen uns nicht von Gottes Liebe. Nichts trennt uns davon. Und wenn es mal eine Zeit nach Corona gibt, vielleicht dann Covid-25 oder 22 oder sonst was alles, dass wir uns allmählich an sowas gewöhnen müssten. Aber wenn das auch alles mal beiseite geräumt wird, wir werden auch dann von Gottes Beistand 100% abhängig bleiben. Wir leben davon. Denn dieser Erwählte, dieser Beistand wird auch der Verbündete. Der Verbündete für das Volk Gottes. Jesus hat seinen neuen Bund gegeben, damit wir Verbündete sein dürfen. Und während er das Licht für alle Völker ist, ist er für das Volk der Verbündete. Denn es gibt genug Leute, die sich nicht verbünden lassen. Aus Unglauben, weil sie misstrauen und sagen, es ist doof, was da drin steht oder was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen. Aber Gott will sich gerne verbünden mit denjenigen, die an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glauben. Und deswegen feiern wir heute Abendmahl, dass wir an diesen neuen Bund denken und uns darauf konzentrieren und sagen, ja, der Kelch ist der neue Bund durch sein Blut. Und das Brot, was wir brechen, ist ein Hinweis darauf, dass sein Leib, sein Leben hingegeben worden ist. Es ist zerbrochen für uns. Wir haben Jesus auf unserer Seite, sofern wir uns ihm anvertrauen und ihm folgen und ihn Herr über unser Leben sein lassen. Der da angekündigt wird, ist ein Verbündeter für das Volk. Und dann wird hier noch was gesagt, was dieser kommende Messias alles gemacht hat. Blinde Augen geöffnet, Gefangene aus dem Gefängnis zu holen und so. Ich will mal an den Johannes den Täufer erinnern. Der hat ja erlebt, wie er Jesus getauft hat. Und wie dieser Jesus von Gott autorisiert wurde, öffentlich, bei der Taufe. Das war sein Anfang mit Jesus. Aber der Johannes der Täufer, der war ziemlich zerbrochen, der war manchmal mit Scherben, blieben nur noch von ihm übrig, im Gefängnis. Und er hatte den Tod vor Augen. Warum? Nur weil er sich für Gottes Werte eingesetzt hat und die öffentlich mutig verkündet hat. Und dann saß der Johannes der Täufer im Gefängnis und war betrüppelt. Er hat zweifelte sogar daran, ob er sich auf diesen Jesus wirklich zurecht eingelassen hat, dass er wirklich der Richtige gewesen ist, auf den er hinwies. Und da hat er über seine Jünger Erkundigungen über Jesus eingezogen. Er saß ja im Gefängnis und hat er welche losgeschickt. Hat, frag doch mal diesen Jesus, erkundigt mal, was das wirklich ist mit dem. Und da kommen die zurück und berichten ihm genau das, was hier in Jesaja angesagt wird. Diese Worte und die Zeichen, die Jesus Christus als bevollmächtigter Erwählter tut, um zum Glauben zu rufen. Trost. Dadurch hat Johannes der Täufer Trost empfunden. Er saß immer noch im Gefängnis und er wurde sogar hingerichtet. Es war kein Happy End. Aber auch ohne Wunder sind die Wunden von Johannes dem Täufer geheilt worden, weil er Zuversicht fand, getröstet wurde, Jesus ist wirklich der, der da angezeigt ist. Jesus, der Verbündete. Nur wer die eigene Not spürt, wie Johannes der Täufer im Gefängnis, der wird Gottes Trost wirklich erleben und sich in der Seele auswirken lassen. Dann erreicht Gottes Trost unsere Seele. Wir sind wirklich getröstet. Ich schließe ab mit einem Hinweis, dass Gottes Trost entlastet uns, weil er ja unser Beistand ist und unser Verbündeter ist. Und der Jesaja berichtet von einem Zeitgenossen, dem König Hiskia. Zu Beginn des Gottesdienstes wurde schon auf diesen Vers hingewiesen. Der Hiskia, der war mal in einer ganz tiefen Krise. Da ging es ihm wirklich mies, total schlecht. Und er schüttet sein Herz bei Gott aus und sieht zu: Mensch, tröste du mich, Gott, wir brauchen dich. Und als er diese Krise dann überwunden hat, da betet er unter anderem das zum Frieden. Da ist das Wort Shalom drin. Zum Frieden, zum Shalom. Wurde mir bitteres Leid. Du hast mich liebevoll umfangen und mein Leben vor der Grube des Verderbens bewahrt. Ja, alle meine Sünden warfst du weit hinter dich. Da steckt es drin. Gott tröstet liebevoll und zärtlich. Er tröstet gründlich, weil er die Hauptursache für ein getröstetes Verhältnis mit mir, mit den anderen und mit Gott darin zeigt, dass Vergebung nötig ist. Und weil Jesus Christus der Verbündete ist, der uns erlöst von aller Schuld, die wir selbst gemacht haben und die an uns verbrochen worden sind, ist wie bei dem König Hiskia das Wunder der Verwandlung möglich, dass die Wunden mit Gold, mit Blut Jesu geheilt werden. Und deswegen, wenn wir Abendmahl jetzt feiern, lade ich all diejenigen ein, die sich mit diesem Jesus Christus im Glauben verbündet haben, die ihn angenommen haben und dadurch das Recht bekommen haben, Gottes Kinder zu haben, weil sie an Jesus glauben, nicht mehr und nicht weniger. Und dann können sie so zerbrochen, wie sie sich fühlen, vielleicht kurz vor dem Wegwerfen. So kann man das Mahl nehmen und sagen: Herr, tröste mich jetzt mit meiner Not, mit meiner Sorge, mit meiner Angst, mit den Schmerzen. Ich will so zerbrochen, wie ich bin, bei dir sein und mich von dir trösten lassen. Und ob dann gleich, bling, alles wieder gut wird oder die Hälfte wenigstens gut wird oder wenn auch gar nicht viel gut wird, bin ich getröstet und innerlich voller Hoffnung, dass du weiter bei mir bleibst, mein Beistand und mein Verbündeter. Und das wollen wir auch im Livestream, will ich dazu einladen, dass wir auch da, wenn da Abendmahl zu Hause dann gefeiert wird, das Brot genommen wird und der Kelch genommen, im Vertrauen auf diesen Jesus Christus, der sich mit mir mit einem neuen Bund auf ewig verbündet hat. Gott sei Dank. Und wir hören jetzt ein Lied, am Livestream dürft ihr sogar mitsingen, was unsere Gedanken und unsere Sinne ganz auf diesen Jesus ausrichtet, der der wahre, echte Tröster ist. Im Leid, auch wenn nicht alles gleich gut wird. Amen.